Ja, es ist schön, euch zu sehen, schön, hier zu sein. Und Paulus hat gesagt, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Verschlungen ist der Tod in den Sieg. Jesus hat den Tod überwunden. Und wir haben gesungen, der letzte Feind des Menschen ist der Tod. Und Jesus ist der Erstgeborene aus den Toten. Er hat diesen Feind besiegt. Und wir haben dieses Vorrecht, auch einmal diesen Feind zu besiegen. Jesus hat es uns ermöglicht. Durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung. Die Frage ist, welche Auswirkung hat die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten auf dein Leben? Um dieses Thema geht es heute Morgen. Die Auferstehung Jesu Christi, das Zeugnis der Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. So grüßen wir uns an Ostern als Christen untereinander am Morgen der Auferstehung Jesu Christi. Warum wir im Deutschen das Fest der Auferstehung Jesu Christi Ostern nennen, ist nicht eindeutig geklärt. Es gibt hier verschiedene Auslegungsformen. Es wird eine Verwandtschaft mit dem Substantiv Osten in seiner eigentlichen Bedeutung Morgenröte angenommen, nämlich die Blicke der Frauen, die zuerst am leeren Grab Christi standen, richteten sich nach Osten, dem Sonnenaufgang, entgegen, Morgenröte. Das lateinische Wort alba hat die Bedeutung weiß und nimmt Bezug auf die weißen Kleider der Getauften. Und andere germanische Sprachen haben den Namen des Festes aus dem kirchenlateinischen Wort Pessach entlehnt. Und hier wird der sprachliche Zusammenhang des Osterfestes mit dem älteren Passa- oder Pessachfestes deutlich. Aber egal, welcher Auslegungsform wir den Vorrang geben, die Hauptsache ist, Jesus ist auferstanden und er lebt. Er ist auferstanden für dich ganz persönlich, für jeden Einzelnen hier von uns. Jetzt hat die Auferstehung Jesu für viele Menschen keinen Bezug auf ihr jetziges Leben. Sie sagen, das, was vor 2000 Jahren geschehen ist, was hat das mit meinem persönlichen Leben zu tun? Die Atheisten glauben nicht an die Aussagen der Bibel, obwohl feststeht, dass das Wort Gottes die Wahrheit ist. Und viele Zeitzeugen die Auferstehung Jesu Christi bestätigt haben. Und sie ist wahr, so wie auch die Prophetien der Schreiber der Bibel genau eingetroffen sind und sich alles erfüllt hat und sich noch auf den letzten Punkt erfüllen wird. Dessen sind wir als Gläubige ganz, ganz sicher. So hat zum Beispiel Jesaja, der in der Zeit von 680 bis 720 vor Christus gewirkt hat, ganz genau vorausgesagt, seine Gottheit, erstmal seine Geburt, seine Gottheit, sein Amt, seinen Tod, seine zukünftige tausendjährige Herrschaft. Daniel hat in seiner Prophetie über die 70 Jahrwochen den Zeitpunkt des Erscheinens des Messias genau vorausgesagt. Wir haben davon gehört, diese 70 Jahrwochen, sie haben eigentlich begonnen, als dieser Erlass des Königs Artaxerxes ausging an den Nehemia, die Stadt Jerusalem, die Mauern wieder aufzubauen. Das war 445 vor Christus nach dieser Zeitrechnung. Und 69 Wochen später ist Jesus gekreuzigt worden. Wir erwarten also noch die Erfüllung der 70. Jahrwoche. Und die wird zusammenfallen mit dieser großen Drangsal, mit diesen letzten 7 Jahren wo es hier auf der Erde ganz, ganz schlimm sein wird. Und ja, unsere Hoffnung, Zuversicht ist, dass Jesus uns vorher, entweder wir sind gestorben, wieder auferstehen lässt oder uns verwandelt, Entrückung. Das ist auch nochmal ein kurzes Thema, das ich ansprechen will. Aber Fakt ist, ja, es kommt eine ganz, ganz schwere Zeit und die Vorläufer oder das, was jetzt schon ist, sind ganz kleine Anzeichen für das, was auf uns noch zukommt. Dessen sollen wir auch uns immer bewusst sein und dementsprechend leben. Jesus kommt wieder und es kann jeden Tag sein. Und du kannst jeden Tag aufwachen und denken, ah, das ist so toll alles. Und von jetzt auf nachher kannst du tot sein. Das geht so schnell. Meine Frau sagt immer, eine Geburt dauert viel, viel länger. Kannst du dich 9 Monate vorbereiten, aber der Tod ist, fällst um, bist tot. Und den Tag weißt du nicht, weiß niemand. Das ist gut so auf der einen Seite. Aber in dieser Erwartung und dieser Zuversicht, dass Jesus kommt, dass er uns kennt und sieht und dass er uns wieder zu neuem Leben erweckt. Die Wissenschaft hat auch schon spekuliert, wie das gehen soll oder was das Thema der Auferstehung, ja, da haben sie so rumdiskutiert, ist Jesus leibhaftig auferstanden, ist er nur geistlich auferstanden und so weiter und so fort. Aber es ist egal, was die Wissenschaft dazu sagt, es ist wichtig, was du persönlich dazu sagst. Ganz speziell, du bist gemeint. Jesus spricht zu Martha vor der Auferweckung von Lazarus, dem Freund Jesu, und sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Glaubst du das? Die Frage an dich heute Morgen ist ganz persönlich, glaubst du das? Glaubst du, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist? Das ist das Zentrum und das ist einfach, ja, unsere Kernbotschaft, das Evangelium, wie wir es gerade vorhin so in dieser Schnellform gehört haben, pur. Das Kreuz, das Zentrum der Liebe, das leere Grab, Jesus ist auferstanden und er lebt. Und du darfst mit ihm leben. Es gibt verschiedene Aspekte des Evangeliums. Evangelium ist einfach frohe Botschaft von der Gnade Gottes, die in Christus Jesus ist, seinem Sohn. Die frohe Botschaft, dass Jesus an diesem Kreuz für die Sünden der Welt starb. Die ganze Last hat er getragen. Und dass er zu unserer Rechtfertigung auferstanden ist und dass durch ihn alle, die an den Erlösungsberg glauben, gerechtfertigt sind und mit ihm ewig leben. Das ist eigentlich so ganz einfach. Und doch ist es so schwer für viele Menschen, das für sich als Geschenk anzunehmen, diese Gnade. Wenn du Jesus bittest, in dein Leben zu kommen als Herr und Erlöser. Als Erlöser und Herr. Das ist noch ein Unterschied. Also Erlöser, ja okay, aber er soll oder er will auch in deinem ganzen Leben auf dem Thron deines Herzens sein. Dass du Jesus die erste Priorität einräumst, dass du weißt und ihm alles hingibst. Auch dein ganzes Lebenshaus, alle Zimmer, wo du vielleicht denkst, ja okay, da darf Jesus, in dieses Zimmer darf er gehen, aber ich habe da noch so eine kleine Kammer, da will ich lieber nicht, dass er da mit reingeht. Aber er will alle Räume mit dir teilen. Er will sein ganzes Leben mit dir teilen und auch ganz belanglose, unwichtige Dinge in deinen Augen sind ihm sehr, sehr wichtig. Dein Leben ist in seiner Hand. Wir sprechen auch von dem Evangelium, von unserem Heil, weil es die Kraft Gottes zum Heil jedem Glaubenden ist. Und wir sprechen auch vom Evangelium des Friedens, weil es durch ihn Frieden macht mit Gott, dem Vater. Du hast inneren Frieden, du weißt, du bist versöhnt mit Gott, dem Vater. Und wir sprechen auch vom Evangelium des Reiches. Habt ihr in Matthäus auch schon gelesen, da wird viel von dem Evangelium, von dem Reich Gottes gesprochen. Das ist erstmal, dass das Reich Gottes in uns ist. Das Reich Gottes sind veränderte Menschen. Das Reich Gottes ist mitten unter uns, ist mitten in uns. Und dann in der zweiten Bedeutung, er wird sein Friedensreich aufrichten als Erfüllung des Bundes mit David, den er geschlossen hat. Und er will seine Regierungsherrschaft ausüben, und zwar mit uns, mit seinen Kindern. Und jetzt habe ich so den Text, oder die Predigt geht eigentlich so alles aus dem ersten Brief, also dem ersten Korintherbrief, das Kapitel 15, da ist das Zeugnis der Auferstehung Christi ganz genau beleuchtet. Und Paulus gibt uns viele Hinweise, wie diese Auferstehung, was die Auferstehung für uns bedeutet und letztendlich, dass wir da mit hineingenommen sind, jeder Einzelne von uns. Die Verse 3 bis 6 lauten, vielleicht kann man eventuell sie da mal zeigen, da heißt es, denn ich habe euch überliefert, was ich auch empfangen habe. Ja, was hat Paulus denn empfangen? Das Evangelium. Er hat es direkt durch eine Offenbarung Jesu Christi empfangen. Er hat es nicht irgendwo gelernt oder gelesen, so wie wir, sondern er hat es direkt empfangen. Was für ein Vorrecht. Jesus hat ihm das mitgeteilt. Er hat ihm auch die Worte zum Abendmahl mitgeteilt. Er hat es auch nicht gelernt. Er hat es gelernt in dieser, oder empfangen in dieser Zeit, wo er in Arabien war und nachgedacht hat über das Wort Gottes. Und so sind ihm diese großen Offenbarungen zuteil geworden. Er hat uns weitergegeben, was er empfangen hat, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften, dass er begraben worden ist und er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Und dass er gesehen worden ist von Kephas, Petrus, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal. Was Paulus hier auslässt, ist, dass eigentlich die Frauen ihn als erstes gesehen haben. Da war die Maria Magdalena am Grab Jesu und da war die Maria, die Mutter des Jakobus, am Grab und eine Salome. Und denen hat sich Jesus gezeigt als Erste und hat gesagt, erzählt es meinen Jüngern, bringt die frohe Botschaft meinen Jüngern, meinen Aposteln. Und die haben es erst gar nicht geglaubt. Später dann ist Jesus dem Petrus erschienen, dem Kephas später und dann den Zwölfen und dann so weiter. Und bis zu seiner Himmelfahrt ist er durch viele Beispiele hat er sich verherrlicht als Gottes Sohn. Und er ist ganz deutlich in Erscheinung getreten als der Auferstandene. Auch dem Thomas, der es erst nicht geglaubt hat und erst die Nägelmale sehen wollte. Und dann hat er geglaubt und Jesus sagt, selig sie sind, die nicht sehen und doch glauben. Und so auch wir, wie Petrus auch sagt, dass wir, obwohl wir ihn nicht sehen, ihn lieb haben, wir werden uns aber freuen mit unaussprechlicher Freude, wenn wir das Ziel unseres Glaubens erlangen, das Heil unserer Seelen, das ewige Leben. Und danach strecken wir uns aus, dass wir mit ihm vereint sind in dieser Ewigkeit. Wäre Christus nicht auferstanden, wie die Sadduzäer auch behaupten, bei denen gibt es keine Auferstehung von den Toten und so weiter und viele das leugnen, so wäre unser Glaube vergeblich. So wären wir noch in unseren Sünden. Und so wären wir auch, die entschlafen sind in Christus, verloren. Sie hätten keine Hoffnung. An der Auferstehung Jesu Christi hängt und steht alles. Das Kernstück des Evangeliums. In 1. Korinther 15, die Verse 20 bis 22 heißt es dann: Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht. Ja, in Römerbrief Kapitel 5 wird es nochmal ganz deutlich, dass er, Adam, durch diese Erbsünde kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde kam der Tod. Denn der Sünde Sold ist der Tod, heißt es, aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben. Und Jesus hat genau das Gegenteil bewirkt. Adam hat diesen Tod bewirkt und Christus die Gerechtigkeit und das Leben. Und er hat uns die Gabe der Gerechtigkeit gegeben, dass wir mit ihm herrschen sollen in diesem Leben. Über unsere ganzen Lebensbereiche eigentlich hat er uns gesetzt, diesen Sieg zu feiern, jeden Tag neu und einfach ein siegreiches Leben zu führen, trotz aller Umstände, trotz aller Widerwärtigkeiten. Ja, und ich habe es heute früh eigentlich auch erlebt. Ich hatte mich ein bisschen vorbereitet auf die Predigt und dann kam etwas dazwischen und hat mich irgendwie aus der Bahn geworfen. Also ich werde meistens dann, wenn ich auch so einen Dienst habe oder irgendwo so, werde ich körperlich irgendwie angegriffen. Und das kommt ja nicht von ungefähr. Und dann hast du plötzlich Kopfweh oder irgendwas und dann denkst du, ach, irgendwie passt das überhaupt nicht jetzt in dem Moment. Und da wirst du dann auf andere Dinge, irgendwie denkst du, du schiebst die Schuld ab oder so und du denkst, ach ja, also eigentlich dürfte es ja jetzt nicht so sein und ich, ja, du Herr, du weißt ja jetzt, ich habe jetzt hier den Dienst und das muss ja eigentlich, ich muss ja frei sein und ja, Herr, schenk mir doch jetzt einfach diese Gnade. Der Widersacher will aber nicht, weil das ist seine größte Niederlage gewesen. Jesu Tod am Kreuz und seine Auferstehung, er hat für ewig verloren und er weiß, dass er ein besiegter Feind ist, aber er versucht mit allen Mitteln uns irgendwo madig zu machen, uns die Freude zu nehmen. Die Freude an der Auferstehungskraft Jesu. Und es ist sehr angefochten und da musst du dann aufstehen und was dagegen setzen. Und früher habe ich so ein bisschen viel länger gebraucht. Jetzt gelingt es mir viel schneller, auf die richtige Spur zu kommen und die Dinge in Ordnung zu bringen. Das ist also immer wieder erstaunlich, wie Gott es führt. Ja, Jesus ist auferstanden mit einem verherrlichten geistlichen Leib, der unvergänglich ist, der ist nicht an Raum und Zeit gebunden und wir nennen ihn diesen sogenannten Herrlichkeitsleib. Wir wissen, er ging dann durch Türen, er hat zwar auch gegessen, als er am See Genezareth war mit seinen Jüngern, hat er diese Fische vorbereitet gehabt und hat so dieses Kohlenfeuer gemacht und die sind dann gekommen und haben sie zusammen gegessen. Aber er musste nicht mehr essen. Der Herrlichkeitsleib ist nicht an diese Dinge gebunden und auch wir werden einmal nicht mehr essen müssen. Stellt euch das mal vor und nichts mehr trinken müssen. Ja, und wir werden in sein Bild verwandelt werden, umgestaltet werden, ihm gleich sein. Wie das geschieht, das steht in 1. Thessalonicher 4, die Verse 16 bis 17. Hier heißt es, denn er selbst, Jesus Christus, der Herr wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken, in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit, schreibt es Paulus an die Thessalonicher. Und sie sollen sich mit diesen Worten untereinander Trost zusprechen. Und diese Entrückung wird wohl vor dem Beginn dieser 70. Jahrwoche Daniel stattfinden. Das heißt, vor der Drangsalszeit bzw. großen Trübsal, die 7 Jahre dauern wird. Das heißt in Johannes 5, Vers 24, wer an ihn glaubt, an Jesus, kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tode ins Leben übergegangen. Und auch andere Stellen des Wortes sprechen davon, dass die Brautgemeinde diese schwere Gerichtszeit, das Brechen der 7 Siegel, die Gerichtsposaunen, das Ausgießen der 7 Zornschalen in dieser schweren Zeit, wie die Offenbarung es beschreibt, nicht durchmachen muss. Aber es steht auch fest, dass die Gemeinde vorher durch Verfolgungen geht. Wir erleben das in den Ländern, wo das ganz, ganz schlimm ist, in Nordkorea, wo du ja hingerichtet wirst, wenn du dich zu Jesus bekennst. Und da frage ich mich persönlich, wie haben es doch wir hier noch gut? Wir können uns hier frei versammeln und keiner redet uns drein. Wir haben zwar hier jetzt so eine gewisse Maskenpflicht und so weiter und so fort, aber was hindert uns eigentlich? Das ist so im Vergleich zu diesen Geschwistern, die ja gefoltert werden, die getötet werden um des Namens des Herrn willen. Und so wie die Apostel das auch immer gesagt haben, sie waren freudig, dass sie Schmach leiden durften um des Namens Jesu willen. Sind wir da vorbereitet, ja, das auch zu ertragen, wenn es wirklich hart auf hart kommt, stehst du zu Jesus, egal durch Tod oder Leben, ist Jesus dein Herr in allen Dingen? Und das frage ich mich selber auch und ich denke, dass Gott auch dann übernatürliche Kraft schenkt diesen Geschwistern, dass sie das durchstehen und dass sie ja diese Belohnung, die auf sie wartet, empfangen dürfen. Und sie sprechen wirklich dann auch von einer Herrlichkeit, die wir ja uns erleben, Zeichen und Wunder und Heilungen, die wir uns hier gar nicht vorstellen können. Weil wir haben ja so viele Ressourcen, wir können ja irgendwo selber irgendwie uns ja zurechtbringen und diese Dinge auch bewältigen aus eigener Kraft. Aber das ist alles nur ein ganz schwaches Abbild von dem, was Gott eigentlich ja mit uns vorhat. Dass wir uns ganz auf ihn verlassen, dass wir unsere Zuversicht ganz auf ihn setzen, unter dem Schatten des Allmächtigen bleiben, unter dem Flügeln des Allmächtigen uns bergen und zu ihm sprechen, denn Herr, du bist unsere Zuversicht, egal was kommt, ich lebe oder ich sterbe, ich bin des Herrn. Die Beschreibung des Auferstehungsleibes dann ab 1. Korinther 15, so ab Vers 40, da steht dann, es gibt himmlische Körper und irdische Körper, aber eine andere Herrlichkeit haben die himmlischen und eine andere die irdischen. So auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät, verweslich, und wird auferstehen, unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, unser jetziger Leib, und wird auferstehen, ein geistlicher Leib. Und wie wir getragen haben das Bild des Irdischen, so werden wir auch tragen das Bild des Himmlischen. Und so gibt es jetzt viele Religionen, die eine völlige Verdrehung dieser biblischen Wahrheit lehren. Zum Beispiel jetzt im Buddhismus, da gibt es mehrere Wiedergeburten und der Geist des Menschen lässt nach dem Tod seinen alten Körper zurück und sucht sich einen neuen Körper. Und dann, nach vielen Wiedergeburten, gelangt er irgendwann ins Nirvana, dem Zustand des höchsten Glücks. Frage mich, wie kann man sowas glauben? Und Menschen haben sich so Dinge ausgedacht, ist unfassbar. Sie leugnen diese biblische Wahrheit. Und das heißt in 1. Korinther 15, ab Vers 50, das Fleisch und Blut, also unser Körper, jetzt das Reich Gottes nicht ererben können. Und im Vers 53, denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Erst dann sind wir bereit und sind wir ja in diesem Zustand, dass wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen können. Weil unser Körper hier, der könnte es gar nicht ertragen, Jesus zu sehen. Wir werden alle tot umfallen, wenn wir nicht verwandelt wären in sein Bild, um ihn zu begegnen. Und dann werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist, schreibt der Johannes in seinem ersten Brief. Christus ist der Erstgeborene aus von den Toten. Er hat in allem den Vorrang, auch in deinem Leben. Es ist alles zu ihm und alles von ihm geschaffen. Jetzt das Sichtbare, das Unsichtbare, sein Throne, Herrschaften, Gewalten, was auch immer. Es ist alles zu ihm und durch ihn geschaffen. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Und so ist er der Erstgeborene aus den Toten und geht uns immer voraus. Er ist das Ziel. Er ist das Zentrum. Bei der Auferstehung jetzt von uns Menschen unterscheiden wir zwei Auferstehungen. Die erste wird uns beschrieben, die Auferstehung zum Leben, über die haben wir gesprochen, für die in Christus Gestorbenen, und die Auferstehung zum Gericht. Sie sind nach der Offenbarung durch einen Zeitraum von 1000 Jahren getrennt. Die Offenbarung im Kapitel 20, die Verse 5 und 6, da heißt es, die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Und jetzt glückselig und heilig, wer teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, wie wir in diesem Lied gesungen haben. Keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen 1000 Jahre. Habt ihr euch schon Gedanken über diesen zweiten Tod gemacht? Er bedeutet übrigens ewige Verdammnis in dem Feuersee oder Sprachgebrauch Hölle, wie wir das so ausdrücken. Es gibt nur Himmel oder Hölle. Offenbarung teilt uns das ganz deutlich mit. Und du entscheidest im Hier und Jetzt, an welchem Ort du die Ewigkeit verbringen wirst. Zwei Möglichkeiten, Himmel oder Hölle. Zurückzukommen auf die Verwandlung von uns Lebenden, die wir eventuell zurückbleiben, diese Entrückung und die Auferstehung der Toten. Dieser Vorgang wird auch genannt, die Erlösung unseres Leibes. In Römer 8, Vers 23 steht das genau drin. Auf das erwarten wir, bis auch die Schöpfung zu diesem Heil gekommen und daran teilhaben darf. Und Heil und Errettung finden eigentlich in drei Stufen statt. Wir sind erstens errettet von der Sünde und der Strafe der Sünde. Zweitens werden wir beständig errettet von dieser gewohnheitsmäßigen Macht der Sünde. Wir müssen nicht sündigen, wir können uns frei entscheiden. Wir haben Gnade und wir haben Kraft, sie zu überwinden. Und wir werden errettet werden bei dem Wiederkommen des Herrn von allen körperlichen Schwachheiten und Krankheiten, die das Resultat der Erbsünde sind, und in ein völliges Gleichsein mit Christus gebracht werden. Das ist die Vollendung unserer Erlösung. Und es ist wunderbar, dass wir daran teilhaben dürfen. Denn glückselig sind alle, die teilhaben dürfen an dieser ersten Auferstehung oder an der Entrückung. Nach 1000 Jahren dann wird diese Auferstehung zum Gericht stattfinden. Und es wird auch in Johannes Evangelium geschrieben darüber. Da heißt es im Kapitel 5, die Verse 28 und 29, wundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und herauskommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Und hier sehen wir, dass alles im Leben Konsequenzen hat. Und ja, du stehst unter diesem Fokus und du kannst dich entscheiden. Wählst du das Gute oder das andere? Wählst du den Segen oder den Fluch? Gott hat es immer vorgelegt und hat gesagt, so wähle doch den Segen oder wähle das Leben. Und ja, er ist ein Gott der Gnade und er will nicht, dass jemand verloren geht. Aber er ist auch ein gerechter Gott und jemand, der dieses Erlösungswerk verachtet, den kann er nicht belohnen, denn Jesus hat alles gegeben. Er hat so einen schrecklichen Tod erlitten für dich und für jeden von uns, dass wir das Mindeste, was wir können, in dieser Dankbarkeit leben und wie es heißt, zum Lob seiner Herrlichkeit zu leben jetzt und dankbar sein in allen Dingen. Denn das ist der Wille Gottes für uns in Christus. Und dieses Erlösungswerk ganz, ganz hoch achten und uns jeden Tag daran erinnern, weil für uns ist eigentlich jeden Tag neu Ostern. Es ist jeden Tag neu die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Es ist jeden Tag neu dieses Auferstehungsleben und nicht nur jetzt heute, wo wir dran denken an diesen Tag. Und Jesus hat gesagt, ihr habt Traurigkeit, aber ich werde wiederkommen und ihr werdet euch freuen mit unaussprechlicher Freude. Und er will uns ja abholen hier und er will uns zu sich nehmen. Denn er betet dann in diesem hohenpriesterlichen Gebet, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Frage heute, willst du die Herrlichkeit Jesu sehen in deinem Leben? Ist es das höchste Ziel in deinem Leben, seine Herrlichkeit zu sehen, mit ihm vereint zu sein in seiner Herrlichkeit, diese Hochzeit des Lammes mitzuerleben, mit seiner Brautgemeinde? Und es ist auch so, dass manche lehren auch, dass wir als Gemeinde auch noch bestimmte Phasen dieser schweren Drangsalszeit miterleben. Aber die lassen das außer Acht, weil der Gesamtzustand der Gemeinde wird nie vollkommen sein. Wir werden nicht nochmal irgendwie, dass wir uns noch mehr heiligen müssen und noch mehr tun müssen, damit wir das erreichen. Auch während die auferstehen, diese Jungfräulichkeit der Seelen, die würden da auch nochmal geprüft werden. Das ist so, haben sich Menschen ausgedacht, dass ja, wir doch noch so sehr leiden müssen, damit wir dahin gelangen. Aber Gott sagt ganz klar, die an mich glauben, die kommen nicht ins Gericht, sondern sind vom Tod ins Leben hinübergegangen. Und, aber halte daran fest, und es ist auch nicht eine Leidensscheu, die uns davon abhält, irgendwie das zu proklamieren oder zu glauben, sondern wir werden auch gereinigt durch Verfolgungen und durch diese Dinge, aber nicht in dieser schweren Drangsalszeit. Das wollte ich auch hier nochmal betonen. Wir sind ja frei davon. Wir dürfen diese Freude mit unserem Herrn genießen, hier und jetzt, schon heute. Und auch, wie es heißt, wenn ihr auch mit ihm leidet, mit zu seiner Herrlichkeit erhoben werdet. Vielleicht leiden viele auch jetzt im Moment, nicht nur so körperlich, sondern auch unter schwierigen Verhältnissen. Ja, auch diese Corona-Zeit ist auch nicht so spurlos an jedem vorbeigegangen. Aber es ist nur ja, ein Anfang, es ist noch nicht das, was wir erreichen, was wir anstreben. Ja, und da haben wir eine ganz feste Zuversicht, dass uns der Herr darüber hinaus weghebt und diese Corona-Zeit eigentlich seinen Kindern wenig schaden kann. Weil die Freude am Herrn ist und bleibt unsere Stärke und das lassen wir uns von niemand nehmen. Und Johannes hat auf der Insel Patmos diese Offenbarung empfangen und Gott wird es in Erfüllung gehen lassen, denn Gott tut, was er sagt. Er hat immer zu seinem Wort gestanden und er ist nicht ein Lügner wie Menschen, die mal so und dann sagen sie was und dann stehen sie doch nicht dazu oder wenden sich ab und so weiter. Gott steht zu seinem Wort, felsenfest. Himmel und Erde werden vergehen, aber sein Wort wird niemals vergehen. Jeder vernünftig denkende Mensch will sicher nicht die Auferstehung zum Gericht erleben. Denn ewige Verdammnis wird auf den warten, der dieses Erlösungswerk des Herrn verachtet oder mit Füßen tritt, wie es auch heißt. Eine gewisse Vorstufe der Auferstehung können wir in diesem Leben, hier und jetzt schon erleben. Und zwar ist es erstmal unsere Wiedergeburt, Bekehrung, Hinwendung, Erlösung, wie wir das immer nennen mögen. In 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden, dein Geist ist neu geworden. Der geistlich tote Mensch wird durch das Wort Gottes, das Wasserbad im Wort, und durch das Werk des Heiligen Geistes zum geistlichen Leben erweckt. Eine Vorstufe der Auferstehung. Und so kommt jeder, der Ja sagt zum Evangelium der Gnade vom geistlichen Tod ins geistliche Leben. Und normalerweise folgt auf die Wiedergeburt die sogenannte Glaubenstaufe. Auch ein ganz wichtiger Schritt, Bekenntnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. In Römer 6, Verse 3 bis 6 heißt es, oder wisst ihr nicht, dass wir, die wir auf Christus getauft wurden, in seinen Tod getauft wurden. Und so sind wir nun begraben, durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Auch eine gewisse Vorstufe der Auferstehung. Unser alter Mensch geht in dieses Wassergrab und dieser neue Mensch steht auf. Der Mensch in Christus steht auf. Und es ist zwar noch nicht, dein Körper ist noch nicht verwandelt, aber etwas Neues ist in dir. Der Geist Gottes lebt jetzt in dir. Und du hast Anteil an diesen wunderbaren Segnungen. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Wie Paulus es auch sagt, diese Gemeinschaft seiner Leiden, damit er hingelangt zur Auferstehung, ja, dass er alles für nichts erachtet, um das zu erreichen, dieses Ziel. Gleichheit mit seinen Leiden, damit er hingelangt zur Auferstehung von den Toten und dieses Ziel anstreben darf, mit ihm vereint zu sein in der Herrlichkeit. Es ist wunderbar, das immer wieder neu zu erleben. Und ich denke da auch gern an meine eigene Taufe zurück. Und ich halte meinen Taufspruch in Ehren. Da heißt es, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Psalm 23, Vers 6. Und meine Frau hat den Psalm 13, Vers 6 damals bekommen. Ich setze meine Zuversicht auf den Herrn und ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Das ist auch so ein ganz tiefer Spruch, ja, einfach dem Herrn dieses Lob zu geben, diese Anbetung, die nur ihm allein gebührt. Das ist das Vorrecht der Gotteskindschaft. Und in 1. Johannes 3, die Verse 1 und 2, einige meiner Lieblingsverse des Wortes: Seht, welch eine Liebe uns der Vater erwiesen hat, dass wir Gottes Kinder heißen dürfen. Und wir sind es auch. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Und wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott, und wenn er sich offenbart, werden wir mit ihm offenbar werden. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Ist er der Herr und Erlöser in deinem Leben? Weißt du in deinem Herzen, wo du die Ewigkeit verbringen wirst? Und wenn du in deinem Herzen spürst, du hast noch nicht Jesus dein Herz ganz hingegeben, heute Morgen, das heißt heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Es ist noch der Tag des Heils, es ist noch Gnadenzeit. Also gib Jesus dein Herz ganz. Bitte ihn, in dein Leben zu kommen als Herr und Erlöser, damit du teilhaben kannst an seinem Auferstehungsleben, und das jeden Tag neu. Das ist das größte Geschenk und das größte Glück, was dir jemals widerfahren kann, dass du sicher bist, du bist in seiner Hand, in seinem liebenden Arm, jeden Tag, jede Stunde. Amen. Ja, Vater, ich danke dir jetzt in Jesu Namen, dass wir heute ja teilhaben dürfen an deinem Reich, an deiner Macht und an deiner Herrlichkeit. Denn dazu bist du gestorben und auferstanden, dass du über Lebende und Tote der Herr bist. Und an dir, Jesus, kommt niemand vorbei. Danke, Herr, dass du wiederkommst und dass du dein Reich hier aufrichten wirst. Mit Macht und Herrlichkeit wirst du kommen. Und alle Augen werden dich sehen, die dich durchbohrt haben, und werden wehklagen. Und Vater, wir danken dir, dass wir jetzt schon unsere Knie beugen dürfen und dir alle Ehre geben dürfen. Danke, Herr, dass du uns dazu berufen hast, Anbeter zu sein, wahrhaftig im Geist. Und das wollen wir auch in unseren Herzen tragen und jeden Tag uns neu freuen mit dir, in dieser Freude, die niemand geben kann. Die Freude an dir sei unser aller Stärke. In Jesu Namen. Amen. Amen.